Nach 3 Jahren Ampelkoalition hat Olaf Scholz die Vertrauensfrage gestellt und damit den Weg zu Neuwahlen freigemacht. Zusammen mit dem Kanzler blicken wir zurück auf die vergangenen Jahre. Er spricht über die politischen Erfolge der Ampel, die Unfähigkeit von Christian Lindner, Kompromisse zu erzielen, den Druck, den man als Kanzler aushalten muss. Und er verrät, was er zu Silvester gekocht hat. Los geht's! Hallo, herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr. Wir sind zurück nach der Weihnachtspause mit dem letzten Podcast in dieser Legislaturperiode. Ich bin Flora aus der Kommunikationsabteilung und will heute noch einmal zurückblicken auf die letzten 3 Jahre. Dafür habe ich heute den idealen Gesprächspartner, nämlich den Bundeskanzler höchstpersönlich. Herzlich willkommen, Olaf.
Hallo.
Bevor wir jetzt tief in die Ampelgeschichte einsteigen, würde ich erstmal gerne wissen, wie du die Feiertage verbracht hast. Wie hast du Silvester gefeiert?
Zu Hause in Potsdam mit meiner Frau, ganz privat, das war auch sehr schön, und habe mir das Feuerwerk angeguckt.
Also einfach zu zweit, zu Hause schön gegessen.
Genau.
Was habt ihr gegessen?
Ich habe einen Fisch gemacht, einen Havelzander, da habe ich ein schönes Rezept und habe vorher morgens den Fisch auch abgeholt.
Dann kennen wir jetzt noch ein Rezept von dir. Und was gab es dazu?
Lauch. Ich mache Havelzander mit Lauch und dann natürlich ein bisschen Kartoffeln. Aber eigentlich ist das schon der Kern des Rezepts. Das findet dann alles im Ofen statt. Dadurch ist es auch nicht so schwer. Aber es ist ein schöner Fisch. Und weil man das ja gar nicht alles aufessen kann, habe ich am nächsten Tag noch Fischfrikadellen daraus gemacht.
Oh, wow, klingt gut. Und also geht man dann da raus nach Potsdam und schaut sich das Feuerwerk an? Du kannst ja nicht wirklich unter die Leute gehen.
Ich kann schon, aber dann nicht alleine. Das, was tatsächlich für uns ganz toll ist, wir haben eine Wohnung ganz oben und können vom Dach aus gewissermaßen gucken, wie das über dem Himmel von Potsdam aussieht.
Also nach diesem Jahr, was ja wirklich sehr ereignisreich war, mit welchem Gefühl bist du so ins Jahr rübergerutscht?
Natürlich sind meine Gefühle und waren meine Gefühle auch zu Silvester sehr davon geprägt, dass es ja den furchtbaren Anschlag in Magdeburg gegeben hat, wo ich unmittelbar vor Weihnachten hingefahren bin und mit den Helferinnen und Helfern gesprochen habe, mit den Polizistinnen und Polizisten und auch abends im Dom gemeinsam an die Toten, an die Verletzten, an die Angehörigen gedacht habe und auch nochmal an all diejenigen, die geholfen haben, die ja auch lange damit zu kämpfen haben werden, ihre Eindrücke zu verarbeiten, das, was sie dort erlebt haben. Und das ist etwas, was ich genau an diesem Tag auch mit im Kopf hatte. Leider war das ja auch nicht der einzige Anschlag, den wir erleben mussten. Und das zeigt schon, dass es wichtig ist, dass wir sehr viel für Sicherheit tun, im Inneren und im Äußeren.
Wir würden gerne auch wissen, wie du so die Tage vor Neujahr verbracht hast, also Weihnachten. Wie hast du Weihnachten so gefeiert? Auch mit deiner Frau allein? Oder?
Das war auch zu zweit. Und ich habe die Tage auch genutzt, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und mir zu überlegen, was alles jetzt auf uns zukommt, wo das große Gespräch mit den Bürgern und Bürgern beginnt, vor der Bundestagswahl, was ich immer sehr schätze und was ich großartig finde, weil alle sich genau zu diesem Zeitpunkt Gedanken machen, wie es weitergehen soll. Die Frage, die ja für unser Land so zentral ist. Und ich habe auch ein Buch gelesen. Früher als Jugendlicher habe ich immer die Filme geguckt von Tom Sawyer und Huckleberry Finn und habe auch das Buch gelesen von Mark Twain. Und deshalb war das für mich nochmal sehr interessant zu lesen, ein Roman von Percival Everett James, in dem es um die gleiche Geschichte geht, aber erzählt aus der Perspektive des Sklaven Jim.
Und das hast du geschafft, das ganze Buch zu lesen?
Ja, das war gut und das war auch einfach was ganz anderes.
Das klingt gut. Hast du es auch geschafft, joggen zu gehen?
Ja, mein Ziel ist ja 2-3 Mal die Woche zu laufen und über die Weihnachtstage ist es dann doch gut gelungen.
Habt ihr auch Familie besucht oder so? Oder war das jetzt wirklich einfach mal Zeit zu zweit ausspannen?
Ich habe mich mit meinen Eltern vor Weihnachten gesehen, aber wir waren auch nicht zu Hause, deshalb wäre das gar nicht gegangen.
Hast du denn dir so was vorgenommen fürs neue Jahr? Also hast du gute Vorsätze?
Für mich ist wichtig, dass ich weiter dabei bleibe, Sport zu treiben. Das war ja nicht immer so in meinem Leben. Ich habe damit ja erst als Mitte 40er angefangen und war als Jugendlicher sehr unsportlich, aber jetzt versuche ich schon hinzukriegen, dass 2-3 Mal die Woche Sport getrieben wird und meistens ist das Laufen, ab und zu ruder ich, wenn es sehr gut läuft, auf dem Wasser, aber meistens dann auf dem Rudergerät zu Hause oder im Büro.
Ich würde gerne auch nochmal zurückblicken. Das war ja für dich jetzt sozusagen die erste oder ist die erste Amtszeit. Du bist zuvor schon lange Berufspolitiker gewesen, bevor du Kanzler geworden bist. Ich würde gerne mal wissen, wie war denn das eigentlich für dich am Anfang? Also was ist anders an diesem Amt als die Ämter, die du vorher gemacht hast?
1998 habe ich von Beruf wegen Politik gemacht. Vorher, viele Jahre, habe ich als Anwalt gearbeitet und insofern ist das natürlich ein großer Einschnitt gewesen. Und seither habe ich die Ehre gehabt, meinem Land an verschiedenen Stellen dienen zu dürfen, auch in Regierungsfunktionen als Arbeitsminister, als Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg, als Finanzminister und jetzt als Kanzler. Aber diese lange Zeit in der Spitzenpolitik in Deutschland hat mir natürlich auch ermöglicht, sehr genau zu verstehen, was hier im Kanzleramt stattfindet, wie das so vor sich geht. Und deshalb habe ich mich gut vorbereitet gefühlt und habe dann die Arbeit aufgenommen, die natürlich sofort geprägt worden ist von einem Ereignis, das wahrscheinlich die allermeisten Wählerinnen und Wähler gar nicht im Blick hatten, als sie ihr Kreuz das letzte Mal in der Wahlkabine gemacht haben, nämlich Russlands Überfall auf die Ukraine. Das hat vieles verändert und trotzdem habe ich mich sehr bemüht, in all den Beziehungen, in all den Gesprächen immer dafür zu sorgen, dass wir das, was für die Verbesserung der Zukunftsfähigkeit Deutschlands zu tun ist, auch voranzubringen. Und da ist auch ganz viel gelungen. Was war anders? Ich wusste es schon, aber man merkt es dann. Der Kanzler hat auch sehr, sehr viele internationale Termine, ist weltweit unterwegs. Und das ist auch richtig so, angesichts der Größe unseres Landes und unserer Volkswirtschaft und angesichts der Notwendigkeit auch mitzuhelfen, dass die Welt, wo sie sich doch gerade neu ordnet, sich auf die richtige Weise ordnet. Die Globalisierung hat dazu geführt, dass viele Länder ökonomisch erfolgreich sind in Asien, im Süden Amerikas, in Afrika und das wird auch noch weiter zunehmen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht ganz zentral, dass wir jetzt alles dafür tun, dass es eine gute Zusammenarbeit wird zwischen den vielen neuen wirtschaftlich und politisch einflussreichen Ländern und denen, die schon lange Einfluss haben in Europa und im Norden Amerikas.
Was war deine schwierigste Entscheidung bisher?
Ganz sicher die Entscheidung, wenn die mit dem russischen Angriffskrieg verbunden waren. Ich habe entschieden, dass Deutschland Waffen liefert in eine Region, in der Krieg geführt wird. Das war lange weitgehend tabu in der deutschen Politik, aber richtig, weil man die Ukraine nicht alleine lassen durfte, wo sie vom größten Land Europas überfallen wurde. Ich habe entschieden, dass wir ein Sondervermögen für die Bundeswehr aufsetzen von 100 Milliarden Euro, um damit den Fahrtwechsel zu ermöglichen, dass wir jetzt dauerhaft 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Sehr wichtig. Und dann dafür gesorgt, dass das alles auch passiert und dass die Ukraine tatsächlich mittlerweile von Deutschland aus Europa heraus am allermeisten unterstützt wird. Auch was Waffenlieferung betrifft, immerhin alles zusammen 28 Milliarden Euro zugesagt und geliefert.
Was hat dir am meisten Spaß gemacht, wenn man das so sagen kann, wenn das eine Kategorie sein kann als Kanzler auch?
Es geht ja nicht um Spaß, aber natürlich mache ich das auch deshalb, weil ich möchte, dass das besser wird im Leben. Bin deshalb stolz darauf, dass wir viel tun konnten für die Leute, die sich wirklich sehr anstrengend und sehr wenig Geld verdienen. Der Mindestlohn ist erhöht worden auf 12 Euro, nachdem wir den gegen die CDU durchgesetzt hatten. Seinerzeit ist das jetzt der nächste Schritt gewesen mit einer substanziellen Erhöhung und so muss es ja auch weitergehen. Es war wichtig, dass wir eine Entlastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen ermöglichen für diejenigen, die wenig verdienen, dass wir das Wohngeld verbessert haben, sodass mehr Erwerbstätige und Rentner und Rentner davon Gebrauch machen können und dass wir Kindergeld und Kinderzuschlag massiv angehoben haben, was auch zentral ist. Das sind, glaube ich, die Dinge, um die es geht. Und das hat mir Freude gemacht, das möglich zu machen. Genauso wie, dass wir jetzt mehr Tempo haben, wenn es etwa um den Ausbau der erneuerbaren Energien oder unseres Stromnetzes geht, was da jahrelang zu langsam ging, geht jetzt schnell voran. Eine große Leistung. Und das ist dann auch etwas, wo man sagt, das läuft.
Wie stressig ist es, Bundeskanzler zu sein?
Es ist viel Zeit, die für die Arbeit und für das, was zu tun ist, benötigt wird. Ganz oft 7 Tage die Woche, ganz oft von früh morgens bis in die Nacht hinein, manchmal auch mehrere Tage ohne Schlaf. Nun ist das nicht der Regelfall, aber es kommt eben vor. Und das ist aber etwas, was ich gerne tue.
Aber viele fragen sich ja, wie hält man das mental aus? Immer in Verantwortung zu sein, immer in Bereitschaft zu sein, manchmal tagelang nicht zu schlafen, immer im Rampenlicht zu stehen auch. Hast du da eine besondere Strategie oder bist du einfach so, dass dir das nichts ausmacht?
Ich komme damit sehr gut klar. Nun hatte ich auch lange Zeit in öffentlichen Funktionen, mich mit genau so einer Situation auseinanderzusetzen, aber Nervenstärke ist schon erforderlich.
Kann man das irgendwie trainieren oder trägt der Sport dazu bei, dass du es noch besser aushalten kannst? Oder würdest du sagen, du hast einfach so eine Resilienz?
Ich weiß es nicht. Da wird es Klügere geben, die darüber eine wissenschaftliche Auskunft geben können. Ich kann nur sagen, ich glaube, das kann man nicht trainieren. Es ist dann schon so, dass man innerlich die Einstellung haben muss, mit sehr viel Herausforderung auf einmal umgehen zu können.
Du hast in deiner Rede zur Vertrauensfrage hast du selber gesagt, dass dieses Kompromisse schmieden sehr viel Kraft gekostet hat. Kannst du sagen, woraus du die Kraft schöpfst?
Aus der Einsicht, dass es ohne Kompromisse im Leben nicht geht. Das ist ja doch ein Zwiespalt, den fast jeder und jede von uns mit sich herumträgt, dass man eigentlich den Wunsch hat, das muss einfach, schnell, klar entschieden werden. Und als Kanzler hat man diesen Wunsch auch und würde gerne diese Entscheidung treffen. Aber in der Demokratie und im Leben sind eben Konsense, Kompromisse notwendig. Wichtig ist, dass das alle wissen und nicht einige denken, dass Kompromisse machen ist die Sache der anderen. Das funktioniert nämlich nie.
Die letzten 3 Jahre waren ja sehr davon geprägt, dass du sehr viele Kompromisse schmieden musstest und es auch getan hast. Muss ja immer gemacht werden in einer Demokratie. Aber würdest du sagen, was du die letzten 3 Jahre erlebt hast, geht über das hinaus, was du bisher erlebt hast? Also war das sozusagen nochmal was anderes?
Es war mehr. Ich habe auch in der ersten Regierung, an der ich teilgenommen habe, als Arbeitsminister und in der nächsten Regierung, wo ich als Finanzminister wirken konnte, viele Verhandlungen geführt und manche haben auch sich lange hingezogen. Aber das war schon besonders zwischen den 3 Parteien, die da eine Regierung gebildet haben. Und das ist, glaube ich, in dieser Intensität noch nie da gewesen in der Geschichte der Republik. Wahrscheinlich ist es ein Zeichen dafür, wie es komplizierter wird in unseren europäischen Gesellschaften. Denn wenn ich mich umgucke, ist es in anderen Ländern ja auch so, dass das mit den Kompromissen nicht leicht fällt und dass sehr viele Parteien, die eine Regierung bilden, es auch nicht einfacher machen. Aber am Ende des Tages gibt es ja keine Alternative dazu. Allerdings kann es einen Moment geben, wo man sagt, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger wieder dran und deshalb haben wir jetzt vorgezogene Bundestagswahlen, nicht im September, sondern Ende Februar. Und da haben die Bürgerinnen und Bürger das Wort.
Hättest du Christian Lindner vielleicht früher entlassen müssen?
Die Frage ist berechtigt. Ich glaube, dass das nicht zufällig eine Frage ist, die ich mir auch schon vorher gestellt habe, ob es noch geht. Auf alle Fälle war jetzt der Zeitpunkt, wo es nicht mehr weitergegangen wäre.
Hast du Fehler gemacht die letzten 3 Jahre?
Wer keine Fehler macht, soll sich outen. Ich glaube, den gibt's nicht und die gibt's auch nicht. Aber die Prinzipien, die mich geleitet haben, waren sehr klar. Dafür zu sorgen, dass das, was wir an Modernisierung in unserer Volkswirtschaft voranbringen müssen, nicht auf dem Rücken von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern stattfindet. Dass wir Respekt denjenigen über zeigen, die besonders sich jeden Tag anstrengen. Das geht ja für den allergrößten Teil unserer Bevölkerung und nicht jeder kommt dabei wirtschaftlich gut weg und das muss auch besser werden. Dafür haben wir viel geschafft. Wir haben auch die Herausforderungen des Klimawandels aufgenommen und Entscheidungen getroffen, die jahrelang nicht möglich waren. Insofern wirkliche Veränderung zugunsten der Zukunft in Deutschland. Und natürlich haben wir dafür gesorgt, dass Europa, dass Deutschland, dass sich die transatlantische Zusammenarbeit konzentriert darauf, die Sicherheit in Europa zu gewährleisten, wo sie durch den russischen Angriffskrieg so sehr in Frage gestellt wurde. Das will ich nochmal sagen. Ich habe das eine Zeitenwende genannt. Nicht, weil jetzt alles anders ist, sondern weil eine Sache anders ist. Nämlich, Russland hat die Verständigung aufgekündigt, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden. Und das ist das, was jetzt neu ist und was unsere Sicherheit in Frage stellt in Europa. Und es ist im Übrigen auch etwas, das mich besonders empört, denn es waren Willy Brandt und Helmut Schmidt, die mit ihrer Politik dafür gesorgt haben, dass es die Verständigung gab, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden. Die KSZE, in Helsinki begründet, hat jetzt Jubiläum und das ist vielleicht auch noch erneut eine Mahnung daran, dass wir zu den Prinzipien zurückkehren sollten, dass man als kleines Land sich nicht vor seinem mächtigen Nachbarn fürchten muss.
Kommen wir auf das Thema später auch nochmal zurück. Ich würde jetzt mal ganz kurz bei der Ampelkoalition bleiben und dich fragen, ob du mit Christian Lindner befreundet warst.
Wir haben gut miteinander gearbeitet an vielen Stellen, uns auch freundschaftlich und freundlich unterhalten. Und ansonsten ist es aber so, dass sich dann, wenn es schwer wird, immer zeigt, wie agiert wird. Und ich will für mich ausdrücklich sagen, dass es sehr enttäuschend war, dass ich das, was ich gespürt habe, dann auch später herausgestellt habe, dass es nämlich schon Wochen, monatelange Planung gab, irgendwie aus der Regierung herauszukommen. Allerdings nicht offen, sondern auf eine Art und Weise, die nicht in Ordnung war.
Du hast ja sehr scharf reagiert dann und klare Worte gesprochen, sag ich mal. Das ist nicht bei allen so gut angekommen. Bereust du das im Nachhinein oder bleibst du dabei? Das war genau richtig so.
Das war genau richtig so. Das entsprach meiner Stimmung. Mhm. Aber es entspricht immer noch meiner Stimmung. Ich finde, so geht das nicht und das muss dann auch gesagt werden.
Gibt es echte Freundschaft in der Politik?
Es gibt Freundschaften und es gibt freundschaftliche Kooperation. Das ist nicht ganz dasselbe, aber manchmal geht es ineinander über. Ich jedenfalls habe immer auch sehr gute menschliche Beziehungen gehabt zu Frauen und Männern, die in ganz anderen Parteien sind und das möchte ich mir auch für die Zukunft bewahren.
Viele spricht ja dafür, dass auch die nächste Regierung von mehreren Parteien getragen wird. Was muss beachtet werden jetzt aus deiner Erfahrung, damit solche Regierungen halten?
Das Wichtigste ist, dass alle wissen, dass Kompromisse eine Sache sind von allen. Und dass es nicht geht, dass man Entscheidungen, die man sowieso trifft, lange vor sich herträgt, sondern dass man einen Kompromiss, den zu machen, man bereit ist, man dann auch macht. Und nicht erst 3 Monate später, nachdem alle sich alle möglichen Schlechtigkeiten intern und leider ja manchmal auch öffentlich gesagt haben. So geht das nicht. Kompromiss ist eine Haltung. Bedeutet nicht, dass man prinzipienlos wird, dass es einem um nichts geht. So, es geht ja gerade darum, Sachen miteinander zu verhandeln. Aber man muss etwas möglich machen. Und das ist hoffentlich, was diejenigen, die das nicht genügend beherzigen mochten, in diesen 3 Jahren für sich selber und wir als Gesellschaft und die politischen Parteien insgesamt gelernt haben. Aber das kann man nicht verordnen. Da hilft nicht mal die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers. Und ich meine, das ist ja schon was Bemerkenswertes. Ich habe sie mehr eingesetzt als andere. 2-mal in dieser Legislaturperiode, obwohl fast in jedem Politikhandbuch steht, die steht nur da. Real kann man das praktisch nicht machen.
Ja, es gab viel Streit, viel Ringen um Kompromisse und es war auch eine sehr schwierige Lage durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Und trotzdem hat die Ampel ja viel geschafft. Was ist für dich die wichtigste Errungenschaft?
Einmal, dass wir jetzt mehr für Sicherheit tun, im Inneren und im Äußeren, da ist viel gelungen. Dass wir gleichzeitig sozialen Fortschritt möglich gemacht haben über den Mindestlohn, das Wohngeld, die Kindergelderhöhung, den Kinderzuschlag, habe ich schon gesprochen. Dass wir die Erwerbsminderungsrente verbessert haben, dass wir dafür gesorgt haben, dass es jetzt bessere Unterstützung gibt für Studierende, dass wir eine Ausbildungsgarantie auf den Weg gebracht haben und uns mit der Ausbildungsvergütung beschäftigt haben, dass sie besser wird. Also viele Dinge, die ganz praktisch bedeutsam sind für das Leben vieler Bürgerinnen und Bürger. Aus meiner Sicht gehört auch zu den Fortschritten das, was wir hingekriegt haben in Bezug auf die notwendige Zuwanderung nach Deutschland mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht, das jetzt endlich so ist, wie es in den meisten anderen Ländern auch ist, dass man nämlich sagt, wenn jemand hier lebt, wenn die hier arbeiten, wenn die sich an die Gesetze halten, wenn die unsere Sprache sprechen, dann ist es sogar unser Wunsch, dass sie sich für die deutsche Staatsangehörigkeit entscheiden. Und das Gleiche gilt für die Frage der Öffnung unserer Arbeitsmärkte für Arbeitskräfte aus anderen Ländern. Das hat uns in den letzten Jahren wirtschaftlich geholfen. Ohne die vielen Frauen und Männer, vor allem aus Europa, aber auch aus anderen Ländern, die hiermit angepackt haben, wäre es nicht gegangen. Deshalb sind auch unsere Beiträge zu den Sozialversicherungen, zur Rente, zur Gesundheit und Pflege nicht so explodiert, wie sie uns Ende des letzten Jahrhunderts vorhergesagt wurden. Aber das bleibt eine Aufgabe für die Zukunft. Das haben wir moderner gemacht. Und gleichzeitig haben wir all den Sprücheklopfern gezeigt, dass man auch mit pragmatischer Politik die irreguläre Migration zurückdrängen kann. Das passt beides zusammen und ist aus meiner Sicht auch ganz zentral, dass wir das für die Zukunft tun.
Im Moment ist ja die Wirtschaft großes Thema. Viele Unternehmen entlassen Mitarbeiter oder planen das zu tun. Hat die Ampel genug getan, um den Industriestandort Deutschland zu sichern?
Wir sind erstaunlich weit gekommen. Ich sage ausdrücklich, da bleibt aber noch viel zu tun. Dabei bürokratische Vorschriften abzuschaffen, die wirtschaftliches Wachstum behindern. Das ist mit vielen Gesetzen geschehen. Manche sind so frisch beschlossen, dass man sagen kann, da ist die Tinte des Bundespräsidenten und von mir noch nicht trocken auf den Gesetzen, aber sie werden ihre Wirkung entfalten. In einigen Fällen ist das auch schon passiert. Die massive Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien von Windkraft und Solarenergie und des Ausbaus unseres Stromnetzes, der Aufbau eines Wasserstoffnetzes wäre ohne all das gar nicht möglich gewesen. Und wir haben das auch für Verkehrsinfrastruktur möglich gemacht, sowohl bei Autobahnen wie auch bei Eisenbahnen und vielen anderen Bereichen. Und da muss weiter gearbeitet werden. Über Jahrzehnte sind vor allem in Brüssel, aber auch in Deutschland, in den Ländern, in vielen kommunalen Strukturen bürokratische Regeln entwickelt worden, die alle zusammen ein Ausmaß erreicht haben, dass weder das jemand verwalten kann, noch jemand als Bürger oder Unternehmen damit zurechtkommen kann. Und deshalb muss das weiter eine ganz große Aufgabe bleiben, das zu ändern. Zweiter Schritt ist natürlich, dass wir Investitionen in Deutschland attraktiver machen. Ich glaube, das müssen wir so ähnlich machen wie in den USA. Das ist mein Made in Germany Bonus, den ich zur Debatte stelle, nämlich zu sagen, dass wir eine Steuerprämie auf Ausrüstungsinvestitionen in Deutschland möglich machen. Das ist bezahlbar, führt aber unmittelbar zu wirtschaftlichem Wachstum und verhindert auch, dass man, indem man einfach pauschal Steuern senkt für manchmal Unternehmen, die sehr, sehr hohe Gewinne haben, man das Geld nicht mehr hat, aber nicht sicher sein kann, dass das dann auch investiert wird. Also ich glaube, der richtige Weg. Wir müssen dann die Investitionen verbessern. Das ist die Idee mit dem Deutschlandfonds. Und dass wir das nutzen, was geht, dass man zum Beispiel die Bundesbahn unterstützt, die Deutsche Bahn unterstützt beim Investieren im Rahmen des Grundgesetzes. Und nochmal, wir brauchen auch was, was unsere Investitionskraft unterstützt, unsere Handlungskraft mit einer Reform der Schuldenbremse. Vielleicht ist das ganz wichtig, sich das klar zu machen. Ich treffe mich ja immer mit den anderen wirtschaftsstarken Demokratien, den G7-Staaten. Und praktisch alle davon haben über 100% Staatsverschuldung. Die USA, Japan, weit über 200%, Italien, weit über 100%, aber auch Großbritannien und Frankreich über 100%. Nur Deutschland ist jetzt auf dem Weg runter Richtung 60%. Dass wir da die Dinge, die wir tun müssen, nicht stemmen können, das, glaube ich, versteht niemand. Und deshalb müssen wir da pragmatischer werden.
Wir müssen jetzt auch schon bald zum Ende kommen. Noch eine letzte Frage. Ich will mal in die Außenpolitik gehen. Am 20. Januar wird Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Was bedeutet das für Deutschland?
Die USA sind die militärisch, politisch und ökonomisch stärkste Nation der Welt. Die transatlantische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA, zwischen Europa und den USA hat die letzten Jahrzehnte eine große Rolle auch für unsere Sicherheit gespielt. Und das soll und wird auch für die Zukunft und die nächsten Jahrzehnte so sein. Deshalb geht es darum, dass wir einen Weg der Kooperation suchen, aber gleichzeitig auch klar sind in der Frage, was für uns in Europa wichtig ist und was wir zu tun haben. Ich habe mit dem künftigen Präsidenten gesprochen, zweimal schon. Meine Berater haben sich mit seinen ausgetauscht. Ich glaube zum Beispiel, dass wir in der Frage des Vorgehens zur Unterstützung der Ukraine eine gemeinsame Haltung entwickeln können. Die bedeutet, dass die Ukraine stark gehalten werden muss, dass sie sich verteidigen kann, die aber gleichzeitig alles dafür tut, dass das Töten aufhört und dieser Krieg auch zu Ende kommt. Und das ist das, was ich auch für eine wichtige Aufgabe halte, die gleich die ersten Tage des kommenden Präsidenten in der Zusammenarbeit mit uns bestimmen wird.
Rechnest du 2025 mit Frieden?
Das kann man gar nicht sagen. Den Menschen wäre es zu wünschen. Es sind viel zu viele gestorben. Ukrainische Soldatinnen und Soldaten, Bürgerinnen und Bürger, Infrastruktur in der Ukraine ist zerstört worden. Aber vergessen wir nicht, für den imperialistischen Traum des russischen Präsidenten, sein Russland zu vergrößern, zerstört er nicht nur Ortschaften und Städte, sondern hat auch das Leben der eigenen Soldaten riskiert. Ein paar hunderttausend sind gestorben oder so schwer verletzt, dass sie ihr ganzes Leben an diesen Kriegseinsatz zurückdenken werden müssen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Es muss gelingen, dass es einen Frieden gibt, aber nicht über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg. Es muss ein gerechter Frieden sein und darf kein Diktatfrieden sein. Die Perspektive ist natürlich da, dass die Ukraine als eine ökonomisch prosperierende, militärisch starke Nation existiert auf dem Weg in die Europäische Union.
Lieber Olaf, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du musst jetzt weiterziehen. Vielen Dank an Mike auch, der sich um die Aufnahme gekümmert hat. Und vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer. Abonniert uns, empfehlt uns weiter, schreibt uns gern, welches Thema ihr euch vielleicht hier mal wünschen würdet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.